Morgen geht es für mich in den Kurzurlaub. Es war absolut nicht möglich, den Aufnahmetermin zu realisieren. Hätten wir es versucht, dann hätte dies zu viel Stress bedeutet. Und was Stress vor dem Urlaub dann im Urlaub bedeuten kann, davon handelt die Folge. Heute hat mich ein Mitreisender auf dieses Thema angesprochen. Wie verhindere ich das Kranksein zum Urlaubsbeginn? Viel Spaß beim Hören.
Krank ausgerechnet zum Urlaubsbeginn? Warum ist das so?
Zu diesem Thema müssen wir echt mit einigen Mythen aufräumen.
Schlafen in einem Hotelzimmer. Was können wir denn hier besser machen?
Die Schlafversteher. Mehr Verständnis für guten Schlaf, leichtes Lernen und erfolgreiches Arbeiten. Von Michaela von Eichberger und Andreas Lange. Disclaimer. Dieser Podcast ersetzt bei gesundheitlichen Problemen keinen Besuch bei einem Arzt oder einer Ärztin. Das Thema der Woche.
Das erste Thema heute. Krank und das leider ausgerechnet zum Urlaubsbeginn. Andreas, was kann man da tun?
Ja, leider tritt dieses Phänomen aber auch häufig zu Weihnachten auf. Ja, wenn man alle Muster vergleicht zwischen der frühen Erkrankung in einem Urlaub und der frühen Erkrankung zu Weihnachten, dann decken sich da die Muster so, dass man da fast die gleichen Thesen aufstellen kann.
Mythos der Woche.
Chronischer Stress schützt vor Infektionen. Denn wenn der Stress im Urlaub abklingt, werden viele Menschen krank. Das ist leider so falsch. In einer unserer Folgen hatte ich ja mal bereits erwähnt, dass so meine ersten medizinischen Leidenschaften eher dem Immunsystem gewidmet waren. Und dann kamen eben weitere Themen hinzu wie Infektionen und Schlaf. Und umso mehr graust es mich, wenn ich dann so im Internet lese, wie diese Frage dann beantwortet wird. Du hast die Frage ja im letzten Cast halt gestellt. Ja, warum werden denn so viele Leute krank zum Urlaubsbeginn? Ja, und da liest man dann häufig, akuter Stress boostet das Immunsystem. Ja, also wird mir schon ganz schauderlich, dass Stress das Immunsystem boostet. Damit wir gesund bleiben, wird teilweise dahinterher gehängt. Ja, und das geht's dann auch ganz schlimm weiter. Ein anderer Beitrag, ist der Stress weg, fährt unser Körper die Abwehrzellenproduktion runter. Dann können die Krankheitserreger leicht gewinnen.
Und das Gegenteil wird wahrscheinlich richtig sein, oder?
Ja, ich will gar nicht so diese falschen Sätze auseinandernehmen, aber da ist so viel Falsches drin. Da sind vielleicht richtige Gedankengänge mal enthalten gewesen, aber das ganze Thema wird überhaupt nicht richtig verstanden. Weil es wird einfach nur daraus abgeleitet, oh, die Leute haben so leichten Stress, dann geht der Stress weg, dann werden sie krank, also muss es da ja einen Zusammenhang geben. Aber so funktioniert das in diesem Punkt nicht. Eigentlich könnte man das auch mit Logik richtig beantworten, aber da wird die Logik halt zu einfach angesetzt.
Korrelation mit Kausalität verwechselt mal wieder.
Genau.
Wissenschaftlich bestätigt.
Dauerstress macht auf Dauer krank und schützt auch nicht vor Infektionen. Dauerstress schützt nicht, ganz im Gegenteil. Ein Teil des Immunsystems fährt schon bei Dauerstress runter. Und zwar genau diesen Teil des Immunsystems, was uns vor Infektionen schützt. Ich möchte nochmal an die letzte Folge erinnern. Der kurzzeitige Stress, ja, der schützt den Körper vor kommenden Schmerz, bereitet uns auf kommende mögliche Verletzungen vor und bereitet uns auch auf den Kampf vor. Aber nur kurz. Hört euch die Folge am besten nochmal an. Bei stressbedingtem, schlechtem und zu wenigen Schlaf, weil wir halt Dauerstress haben, produzieren wir nun mal weniger Abwehrzellen. Also wir produzieren weniger Abwehrzellen, weil wir weniger schlafen und weniger Tiefschlaf haben aufgrund des Stress. Unter Dauerstress wird auch bekanntlich Cortisol ausgeschüttet, haben wir auch in der letzten Folge erklärt. Und jetzt müssen wir gewisse Begriffe ein bisschen differenzieren. Es gibt dann den Begriff hemmen und aktivieren. Und dann gibt es dann auch noch zwei Immunsysteme, das TH1-System und das TH2-System.
Ach du Schreck, habe ich noch nie von gehört.
Aber jetzt muss ich darüber sprechen.
Okay.
Ja, und dann müssen wir auseinanderhalten Infektionen und Entzündungen. Ne, so, ja. Eigentlich weiß man, dass das zwei verschiedene Dinge sind, aber so, wenn man nicht richtig nachdenkt, wird es oft verwebt, verwischt oder man denkt, ach stimmt, das ist ja eigentlich ein Unterschied. Das eine ist eine Infektion, das andere ist eine Entzündung. Und wenn man das so zuordnet, dann ist das so, dass das TH1-System die Infektionsabwehr leistet und das TH2-System quasi die Entzündungsabwehr leistet. Ja? Mhm. Und wenn ich Entzündungen abwehre, dann dämme ich ja die Entzündungen. Das heißt, ich aktiviere das TH2-System, um Entzündungen abzudämmen. Dann habe ich aber aktivieren und dämmen. Und dadurch kommen auch so viele durcheinander, weil immer das eine dämmt, das eine aktiviert. Das muss man erstmal so für sich auseinanderbekommen. Wenn man also Cortisol ausschüttet, dann hemmt es Entzündungen. Mhm. Aber wenn das TH2-System aktiviert wird, dann ist das so verschaltet in unserem Körper, dass dann automatisch TH1 runtergefahren wird. Genau, es läuft nie richtig parallel. Es läuft immer hin und her. Wenn dann TH2 wieder zur Ruhe kommt, fährt wieder TH1 hoch. Und wenn TH1 hochfährt, lässt es auch TH2 kurz zur Ruhe kommen. Und da gibt es eigentlich eine schöne Balance. Aber Stress macht diese Balance zwischen TH1 und TH2 eher kaputt, wenn man es mal ganz einfach ausdrückt.
Ach du Schreck. Also es können entweder Entzündung bekämpft werden oder Krankheiten bekämpft werden. Genau, nie beides parallel.
Genau, weil das würde sich dann gegenseitig stören. Und deswegen muss das eine immer in Ruhe abgearbeitet werden, dann kommt das andere auch wieder hoch. Wenn wir nämlich sehr lange Cortisol ausschütten, was wir tun, um dann Entzündungen zu hemmen, und jetzt gleichzeitig meinetwegen ein Erreger in uns schlummert, ein Schnupfenerreger zum Beispiel, dann hemmt aber das TH2-System die Symptome des Schnupfens. Ja, also, die Entzündungen der Schleimhäute in der Nase werden dann durch das Cortisol entzündungshemmend gedämmt.
Ah ja, immerhin, ja, okay.
Ja, aber immerhin gut oder schlecht. Ja. Das heißt also, wir haben eigentlich Stress generiert und hemmen dann die Symptome, die uns dann nicht auffällig sind. Aber im Körper ist ja trotzdem
die Infektion vorhanden.
So, das müssen wir jetzt mal an dieser Stelle mal uns genauso merken und dann noch nicht weiterdenken.
Okay, ja.
Obwohl man jetzt schon denkt, aha, jetzt hat er eigentlich schon fast die Lösung gesagt. Aber wir müssen dann noch ein paar weitere Randbedingungen abarbeiten.
Ja? Verstehe.
Okay, also wir haben einen Erreger, der bricht noch gar nicht richtig durch. Und dann haben wir Cortisol im Dauerstress ausgeschüttet. Und deswegen spüren wir auch von diesem Erreger, als Beispiel dem Schnupfenvirus, überhaupt keine
Symptome.
Okay.
Wenn wir das gewusst hätten.
Aber warum dann trotzdem das Phänomen im Urlaub direkt zu Beginn krank zu werden? Nehmen wir das jetzt auch nochmal ganz auseinander mit dem bestehenden Wissen, was wir uns gerade erarbeitet haben. Zuerst muss man wissen, angeblich waren diese Menschen vorher nicht krank. Wir wissen ja gar nicht, ob das wirklich so gewesen ist. Ja, das heißt, der kann ja schon einen Erreger mitgebracht haben. Genauso gut kann er auch schon die ganze Zeit Medikamente genommen haben, die dann vielleicht so eine aufkommende Erkältung schon unterdrücken. Oder er hat andere Dinge getan, um vielleicht schon etwas gegen die Krankheit zu kämpfen. Und dann kommt sie erst im Urlaub durch. Dann berücksichtigt man meistens nicht, dass es auch andere Umstände gibt, die insbesondere dann im Urlaub zu tragen kommen. Zum Beispiel Stress schon 2 Tage vor dem Urlaub, der dann noch höher ist als vor dem Urlaub. Jemand arbeitet viel, hat viel Stress, aber leichten Stress, den Stress ist er gewohnt. Und dann kommt es 2 Tage vor dem Urlaub, und das ist gerade bei gestressten Menschen besonders stark, dann werden sie noch gestresster, weil sie dann müssen sie noch die Koffer packen, dann steht noch die Reise an, sie müssen noch alle E-Mails beantworten. Und dann geht der Stress noch höher. Und dann wird auch der Schlaf noch schlechter. Und dann generieren wir noch weniger Abwehrzellen. Und dann fahren wir in den Urlaub und dann bricht es eben durch.
Viele erledigen ja viele Aufgaben erst 2 Tage vor Urlaubsbeginn, die sie eigentlich die ganzen Wochen vorher hätten erledigen können im Büro.
Genau, und das ist keine gute Idee. Ne? Einer dieser Stressvermeidungstipps und auch der Tipp, nicht im Urlaub früh krank zu werden, ist, dass man wirklich 1 Tag vor dem Urlaubsbeginn schon alles erledigt hat und diesen 1. Tag vor Antritt der Urlaubsreise in Ruhe ausgeruht zu Hause verbringt, dort auch nicht mehr unbedingt noch die Koffer packen muss, so die letzten Kleinigkeiten nur noch erledigt. Aber das gehört zu einem guten Urlaub dazu. Am Tag vorher ist alles erledigt und den letzten Tag vor dem Urlaub lasse ich es dann einfach ruhig angehen. Und schlafe natürlich auch optimal vielleicht. Aber das machen dann eben die meisten nicht. Das heißt also, die fahren dann nochmal richtig hoch und damit ist der Stress noch höher zum Urlaubsbeginn. Und wenn dann ein Erreger schlummert und wir dann auch noch schlechter schlafen, dann ist es klar, dass dieser Erreger dann endgültig dann durchbricht. Und die Symptome, wenn es der gleiche Erreger ist, den haben wir den gar nicht bemerkt. Und da kommt noch was dazu. Wir wissen ja gar nicht, ob das dann der gleiche Erreger noch ist. Vielleicht hatten wir vorher gar keinen Erreger und wir waren auch vorher gesund, aber dann kommen diese beiden Tage Stress und in diesen beiden Tagen fährt man dann nochmal einkaufen, noch irgendwo in ein Geschäft was besorgen, alles noch für den Urlaub und trifft dann plötzlich auf Menschen, die man gar nicht gewohnt ist. Vorher war man vielleicht nur in seinem Arbeitsumfeld. Ja, und dann ist man in diesem Hochstress der letzten zwei Tage, sammelt dann noch frisch ein paar neue unbekannte Erreger ein, die dann natürlich so ungefähr nach drei Tagen Inkubation im Urlaub durchbrechen. Auch das ist ein häufiger Grund, dass es dann losgeht. Und dann ist es häufig so, der erste Tag Urlaub. Jetzt gönnen wir uns mal ein leckeres Bier oder zwei Glas Wein. Ja, und dann haben wir ja auch gelernt, dass dann, wenn wir eben Alkohol trinken, das so stark den Schlaf verkürzt oder den Tiefschlaf hemmt, dass wir dann eben nicht genug Abwehrzellen aufbauen. Genau in dieser Phase, wo wir dann hochgestresst sind, trinken wir dann noch Alkohol und dann haben es die Erreger dann auch leichter. Ja, das ist dann so wie ähnlich in den ersten Folgen mal erzählt, dass wenn ich dann zwei Tage hintereinander feiern gehe.
Jetzt ist das Immunsystem sowieso schon runtergefahren und dann noch Alkohol obendrauf, dann hat der Körper in der Nacht gar keine Chance, Immunsystem aufzubauen.
Genau, dann hat das eigentlich gar nichts mit diesem Urlaub zu tun. Das passiert ja alles dann schon vorher. Mhm. Dann reisen wir dann zwar noch an, aber wenn wir dann den Erreger quasi in den letzten zwei, drei Tagen uns erst geholt haben, dann bricht er natürlich erst am Anfang des Urlaubes aus. Oder wenn wir den Erreger schon die ganze Zeit hatten, dann haben wir die Symptome immer leicht unterdrückt. Und dann war es vielleicht auch ein Erreger, der uns eigentlich bekannt ist. Dann konnte der nie so richtig hochfahren. Das heißt also, unser Immunsystem hat es mal so eben geschafft, den Erreger unten zu halten. Und die Symptome haben wir nicht bemerkt, weil ich das gerade erklärt habe mit dem TH2-System. Und dann bricht es dann aber eben doch durch, weil wir uns bei Anreise und Vorbereitung zum Urlaub und vielleicht den Alkohol und in der ersten Nacht im Urlaub so viel Ungewohnheiten gegönnt haben, dass dann das einfach durchbricht. Aber was ich damit sagen will ist, es hat nichts damit zu tun, ich habe Stress und dann beenden wir den Stress und dann werden wir krank, weil das Beenden des Stresses heißt, das Immunsystem fährt runter. Ja, richtig, das Immunsystem fährt auch runter nach Ende des Stress. Aber das ist nur das TH2-System, was dann runterfährt. Und das dämmt eben oder hemmt eben nicht die Infektion, sondern die
Entzündungen.
Genau. Was unterscheidet denn den Schlaf im Urlaub von dem normalen Schlaf in einer durchschnittlichen Arbeitswoche? Weniger Stress, mehr Licht und mehr Bewegung im Urlaub. Und trotzdem schlafen viele Menschen im Urlaub erstmal, zumindest am Anfang, schlechter.
Das Thema der Woche.
Unser zweites Thema heute, Schlafen im Urlaub, Schlafzimmer versus Hotel.
Ich kann da ja Lieder von erzählen. Wir haben zu Hause so ein gemütliches, großes, schönes, langes Bett, weil wir auch so riesen Lulatsche sind. Und dann im Urlaub kriegt man dann irgend so ein ungemütliches Winzlingsteil, was für Schlümpfe eigentlich sogar schon zu klein wäre. Ich bin mal gespannt, was du uns da für Tipps geben kannst oder was du überhaupt allgemein jetzt darüber sagen möchtest.
Ja, also gerade das größte Problem für viele im Hotelzimmer ist häufig die erste Nacht.
Habe ich es mir doch gedacht.
Obwohl wir aktiver und weniger gestresst sind, schlafen wir besonders im Hotel, insbesondere in der ersten Nacht, schlechter. Und das ist eigentlich evolutionär bedingt. Wissenschaftlich wird das Phänomen auf Englisch First Night Effect bezeichnet. Und das liegt eben an der unbekannten Umgebung. Wir schlafen in einer Umgebung, die wir nicht kennen. Und dann fährt unsere Alarmbereitschaft, unsere unterbewusste Alarmbereitschaft in der Nacht hoch. Ja, das heißt, man möchte das Umfeld beobachten. Ein tiefer Schlaf ist jetzt viel zu gefährlich, weil wir schlafen irgendwo in der Fremde. Wir müssen das Umfeld beobachten. Also fallen wir nicht in den tiefen Schlaf. Das ist also nichts Schlimmes, Ungewöhnliches. Das ist also eher ganz natürlich. Da können wir aber tatsächlich etwas tun. Und diese Tipps und Tricks dazu, wie man da den Körper so ein bisschen austrickst, dass er sich dann in der ersten Nacht nicht so unwohl fühlt, das räumen wir dann gleich noch ab. Sammeln wir aber mal ein paar weitere Fakten zu den Unterschieden. Also, was sind noch die großen Unterschiede zwischen Schlafzimmer zu Hause und dem Hotelzimmer? Du hattest ja gerade eins schon genannt, das mit dem Bett.
Ja, Bett ist meistens ein bisschen ungemütlicher. Manchmal ist es aber auch viel gemütlicher. Das solche Hotelzimmer muss man sich dann merken. Oftmals ist es wärmer als zu Hause, gerade wenn man irgendwie in den Süden fliegt.
Ja, genau. Die Temperatur sollte ja eigentlich nur bei 17 bis 18 Grad liegen. Und ein Hotelzimmer ist immer wärmer.
Ja, genau. Ich meine, ich habe auch schon ein Eiszimmer gehabt als Hotelzimmer. Und das mag ich ja dann nicht so gerne.
Das würde mich freuen. Dann zum Bett gehört natürlich die Matratze, die du gerade angesprochen hast. Eigentlich ist das Bett ja gar nicht so entscheidend, sondern eher die Matratze in dem Bett.
Ja.
Die ist dann natürlich ungewohnt. Ganz egal, wo man liegt, es wird eine andere Matratze sein, ob besser oder schlechter.
Ja, sie ist einfach anders, ja, genau. Was mich total nervt in Hotelzimmern oft, dass man die nicht richtig abdunkeln kann. Deswegen verreise ich nie ohne meine Schlafbrille.
Das ist ein guter Hinweis, ja. Also das mit dem hellen Licht nervt mich auch, insbesondere vielleicht nachts noch nicht mal so doll, aber morgens geht das Licht sehr früh in das Zimmer. Die Vorhänge, die es dort meistens nur gibt, sind mir nicht genug. Deswegen ist dann für mich auch im Hotel eine Schlafbrille total wichtig.
Ja.
Und auch die Geräuschkulisse in so einem Hotel nervt natürlich.
Nie reisen ohne Oropax. Oropax Soft kann ich nur empfehlen. Die sind so wunderbar. Die spürt man gar nicht im Ohr.
Apropos Oropax, mein Sohn, also der große Sohn Moritz, der war gerade in einem Hostel in Portugal. Und da hatten die ein 8-Bett-Zimmer und der hatte keine Oropax dabei.
Nein, Anfängerfehler. Im Hostel immer Oropax.
Und da fallen mir noch weitere Ungewohnheiten ein, die sich unterscheiden. Zum Beispiel ist ja nicht nur das Bett und die Matratze, sondern wo steht das Bett im Zimmer? Steht das Bett zum Beispiel längs der Wand, dann kann ich zum Beispiel überhaupt nicht schlafen, weil das für mich sich total ungewohnt anfühlt.
Ja, das glaube ich. Und weißt du, ich habe so einen Tick, ich muss immer weg von der Tür schlafen. Also Michael muss zwischen mir und der Tür schlafen, sonst kann ich nicht schlafen. Ich möchte mich beschützt fühlen, wie so eine, wie vom Höhleneingang quasi.
Dann sollte man das auch im Urlaub genau wieder so nachahmen. Ja? Das heißt, wenn man da so eine Reihenfolge hat, wer schläft wo, links oder rechts oder an der Tür oder nicht an der Tür, dann haltet das am besten auch im Urlaub so ein, dann hat man mehr Gewohnheit. Dann gibt es auch noch zum Beispiel Betten mit einem hohen Fußende.
Oh.
Ja, dass man also mit den Füßen am Fußende irgendwo gegenstößt.
Fürchterlich. Das ist für uns Folter. Ich 1,82, mein Mann 1,94. Für uns ist es wirklich eine Folter, eine veritable Folter, sowas.
Da kann man als Tipp nur schon geben, achtet beim Buchen drauf oder fragt an, dass das Bett kein Fußende hat oder kein hohes Fußende.
Ja, genau, ja.
Ja, was ist noch anders? Im Urlaub wird häufiger Alkohol getrunken. Im Urlaub wird meist später zu Abend gegessen. Dann können wir noch das Thema haben mit der Zeitverschiebung, die uns dann noch in die Bredouille bringt. Ja, und dann gibt es noch eins. Wir haben häufig in so einem Zimmer mehr Unordnung.
Oh ja, gerade wenn wir reisen, Michaels Fotoausrüstung, die verteilt sich explosionsartig über das ganze Zimmer.
Genau, und wenn sich dann das explosionsartig verteilt hat und wir nachts zur Toilette müssen, müssen wir dann ja genau dazwischen tapern, ohne irgendwo draufzutreten. Das wissen wir vor dem Zu-Bett-Gehen und das hemmt dann auch den Schlaf, weil wir wissen, wenn wir denn mal aufstehen müssen, müssen wir dazwischen laufen. Also macht die Wege frei.
Oh, das ist ein guter Tipp, ja. Ja, und wenn man in sehr warme Länder reist und dort ist eine Klimaanlage, das finde ich auch ein ganz wichtiger Tipp, dass man die Klimaanlage vorher anlaufen lässt, wenn man nicht im Zimmer ist, damit das Zimmer richtig schön runtergekühlt ist, sodass, wenn man dann schlafen geht, das Ding einfach ausstellen kann und in einem wunderbaren, kühlen Zimmer schlafen kann.
Ja, das machen wir auch immer so.
Unser Tipp der Woche.
Beginnen wir nochmal ganz von vorne bei den Tipps der Woche mit der Anreise. Also möglichst nicht nachts anfahren oder nicht nachts in den Urlaub fliegen, weil dann haben wir ja in dieser ersten Nacht zu wenig Schlaf und dann haben wir auch keine Immunabwehr. Und gerade bei der Anreise treffen wir auf viele uns unbekannte Menschen mit vielleicht anderen Erregern. Das macht die ganze Sache sehr gefährlich, nicht direkt krank zu werden. Und der zweite Tipp zur Anreise ist, den hatte ich gerade schon erwähnt, mindestens einen Ruhetag vorher einbauen, so dass wir dann die Koffer schon gepackt haben, 2 Tage vorher, und wir uns dann wirklich entspannen können und dann ausgeruht in den Urlaub fahren.
Ja, in diesen Ruhetag vor dem Urlaub, da kann dann das TH1-System hochfahren sozusagen.
Nein, das TH...
Oder das TH2 fährt runter in der Zeit. Was passiert da?
Also die beide Systeme warten ja.
Ja.
Auf Ereignisse, und das TH2-System fährt dann runter und das TH1-System wäre dann bereit, gäbe es denn dann einen Angriff.
Ah, okay, ja gut. Verstanden.
Vorbereitungen auch vor dem Urlaub. Ja, also, was kommt dann noch in den Koffer? Zum Beispiel ein bisschen Klebeband mitnehmen, um dann so kleine lästige Lämpchen in so einem Hotelzimmer abzudecken. Mich nerven die ohne Ende. Wenn man quasi nicht den ganzen Strom im Zimmer ausschalten kann, es geht ja nicht in jedem Zimmer, in jedem Hotelzimmer, dann könnte man so die kleinen Lämpchen vom Fernseher oder was auch immer so ein bisschen abkleben.
Oh, welche tolle Idee, schwarzes Gaffertape, ja.
gehört in jede Urlaubspackliste. Dann auch das, was du gerade schon gesagt hattest, die Schlafmasken und die Ohrenstöpsel einpacken.
Ja.
Und für viele ganz heilig das eigene Kissen mitbringen.
Oh ja, meine Oma ist nie ohne eigenes Kissen verreist.
Das klappt natürlich gut bei einem Urlaub, den wir quasi mit dem Auto anfahren, bei einer Flugreise oder dann wird es vielleicht ein bisschen sperrig.
Ja, stimmt.
Und dann gibt es noch, wenn wir wirklich mit dem Auto anreisen und wir wissen oder wir leiden unter zu harten Matratzen, ich leide eher unter zu weichen Matratzen, aber wenn man wirklich unter harten Matratzen leiden würde und dann nicht schlafen kann, dann gibt es den Tipp, dann einen weichen Topper mitzunehmen.
Oh, das ist auch eine gute Idee, ja.
Ja, aber klappt natürlich auch nur, wenn man mit dem Auto anreist. Oder, ja, da würde es nämlich noch einen Tipp geben, viele lieben ja auch das Wohnmobil, den eigenen Wohnwagen. Und weil da habe ich nämlich genau das alles zusammen. Ja, da habe ich das eigene Bett, ein gewohntes Bett, meine eigene Matratze, mein eigenes Kissen, meine eigenen Gerüche, alles das kenne ich. Und dann fühlen sich die Leute quasi in so einem Wohnmobil von Anfang an wie zu Hause. Und schlafen auch in der ersten Nacht hervorragend.
Ah, deswegen ist das so beliebt. Ich frage mich immer, warum man dann zu Hause mitnimmt.
Da gibt es auch noch andere Gründe dafür. Aber das wäre ein Vorteil für Leute. Ich weiß von jemandem, der ein extrem schlechter Schläfer ist, aber im Wohnmobil ganz gut schlafen kann, aber auch nur in seinem Wohnmobil. Das bringt ihm nichts, wenn er eins ausleiht. Und deswegen hat er auch ein eigenes. Und da sind wir ja eigentlich schon bei dem Tipp 3 zur ersten Nacht. Das heißt, das Wohnmobil erledigt ja uns das Problem dieser sogenannten ersten Nacht, wo sich der Körper unsicher fühlt. Und da gäbe es dann den Tipp, immer wieder das gleiche Zimmer buchen, insofern man in ein gleiches Hotel fährt. Also für Businessreisende ist das natürlich ein guter Tipp. Fährt man immer nach Berlin, nimmt man am besten das gleiche Hotel und das gleiche Zimmer, wenn es geht, mit den gleichen Betten, dann habe ich mich daran schon gewöhnt.
Das ist auch der Grund, warum viele am Gardasee sich ein Ferienhäuschen kaufen, damit die, wenn sie mit einer großen Familie anreisen, einfach ohne Stress ihren Urlaub haben. Jetzt schließt sich für mich der gedankliche Kreis.
Ähnlich wie mit dem Wohnmobil. Nehmen wir mal, wir sind dann doch in einem Hotelzimmer, wo wir noch nicht vertraut sind. Dann gibt es einen Tipp, wenn man da wirklich nur eine Nacht drin schlafen muss und am nächsten Tag wieder in einem anderen Hotel schläft, dann hilft es, wenn man dort nachmittags schon anreist und sich dann an dem Nachmittag auf das Bett setzt. Ja, auf das Bett setzt und sich die Umgebung komplett ausführlich meditativ anschaut. Ja, also man schaut sich dann, da steht der Fernseher, da ist die Eingangstür, hier ist der Weg zum Badezimmer, hier steht noch ein Nachtschränkchen, da ein Stuhl und man schaut sich das ganze Zimmer wirklich 15 Minuten meditativ tief an, dass der Körper wirklich registriert, eigentlich ist es hier ganz nett. Ich weiß jetzt hier, wie alles aussieht und dann fühle ich mich weniger unwohl. Und ich atme auch in dieser Zeit sagen wir mal, sehr ruhig und ausgeglichen. Und das konditioniert so ein bisschen unser Unterbewusstsein für die Nacht, dass wir uns hier wohl vertraut fühlen können.
Ach, verstehe. Ja, toll. Uns ist es mal so passiert, wir haben einen Provence-Urlaub gemacht und in Avignon haben wir ein Zimmer bekommen, das war unsäglich. Das Fenster ging gegen eine Wand. Wir hatten also keine Aussicht auf die Provence, sondern auf eine Wand. Aber in diesem Zimmer war das Bett so dermaßen gemütlich, dass es uns das Piep egal war. Wir wussten, wir werden sowieso erst nachts zum Schlafen da sein. Das Bett war so wunderbar. Wir haben das Probe gelegen und der Concierge, der erwartete uns schon so ein bisschen so, hatte wahrscheinlich schon Angst, dass wir das Zimmer canceln und sagen, also so nicht. Und wir so, oh, tolles Zimmer. Noch nie hat uns ein Concierge so merkwürdig angeguckt. Und ich habe übrigens noch einen Tipp. Und zwar, ich habe so ein kleines Döschen, das ist ein Holzdöschen mit Holzspänen drin. Und dann in diese Holzspäne träufelt man ab und zu einmal pro Woche ein Zirbenholzöl. Und das hat so eine wunderbar schläfrige Funktion und so einen wunderschönen Holzduft. Bei dem schlafe ich ganz wunderbar. Und das werde ich in den Urlaub mitnehmen, diese Aromatherapie to go sozusagen.
Ja, das ist auch eine gute Idee. Zumal, wenn man das auch schon zu Hause macht, ja, ist man das dann gewohnt und dann riecht es dann auch dort im Urlaub wie zu Hause. Unabhängig davon, dass Zirbenholz ja generell gilt wohl als das Einschlafholz schlechthin. Deswegen gibt es dann ja auch Zirbenholzbetten, die sehr begehrt und ein wenig teuer sind.
Genau, und Zirbenholzkissen.
Und, oh ja, okay. Gut, Dann noch, was können wir vor jeder einzelnen Nacht tun? Das eine ist dann zum Beispiel das häufigste. Die meisten Menschen beschweren sich über zu weiche Matratzen. Und da gäbe es dann so zwei Hacks. Das eine ist, man nimmt sich ein Handtuch aus dem Badezimmer, rollt es und legt es in der Mitte längs unter der weichsten Stelle. Ja, dadurch erhebt sich dann die Matratze unten drunter etwas erhöht und dann sinkt man nicht so tief ein.
Ah, okay.
Der zweite Tipp, den ich auch sehr häufig gemacht habe, ist, wenn es zu weich war, ich schaue, ob es da einen Schrank gibt und wenn dort Regalböden drin sind, dann lege ich mir das in die Mitte unter der Matratze.
Oh, das ist lustig. Aber wusstest du, dass viele Hotels den Service haben, ein Brett auf das Lattenrost zu legen, weil die das schon wissen, dass viele Leute nicht so weich schlafen möchten? Und dann ist das ein ganz normaler Service.
Ja, einfach mal nachfragen. Ja. Ne? Das ist auch eine gute Idee. Ja, dann empfehle ich immer, den Strom auszuschalten. Dann sagen viele, nein, nicht den Strom ausschalten, ich muss ja mein Handy laden. Aber häufig gibt es eine Steckdose, nämlich da, wo der Fernseher eingesteckt ist. Die wird meistens nicht mit ausgeschaltet. Und dann kann man dort noch sein Handy laden. Und dann ist es auch so, dass wir schalten ja halt den Strom aus, weil eben diese elektromagnetischen Strahlungsfelder in einem Hotelzimmer doch dann höher sind als in einem gewöhnlichen Zimmer, weil dort liegen sehr viele Leitungen, dort fließt viel Strom, überall sind Lampen im Bett, am Bett und dann ist es schon angenehmer für den Schlaf und für die Regeneration, dass wir dort eben den Strom ausschalten. Genauso gut ist dann auch, wie wir es schon gelernt haben, also das Handy weglegen, dass wir eben auch die hochfrequente Strahlung aus dem Bett entfernen. Also nicht dann mit Handy ins Bett gehen, also legt das Handy weg. So ein paar Sachen können wir dann ja nicht so gut aus dem Weg gehen. Das ist dann zum Beispiel eben die doch sehr starken WLAN-Strahlungen im Hotelzimmer. Da leiden dann auch manche drunter. Mhm. Ja, und dann können wir auch noch lüften vor dem zu Bett gehen, da kommt vielleicht auch ein bisschen Temperatur raus oder wir nehmen deinen Tipp von vorhin, dass wir dann rechtzeitig die Klimaanlage anwerfen. Obwohl das ja aus Umweltaspekten heute nicht mehr gut ist, ne? Ja. Und ja, und dann gibt es so den letzten, das ist noch den blinden Gang zur Toilette üben. Ja, das heißt also, wenn wir ja nachts aufwachen, dann ist es ja häufig so, dass wir dann vielleicht, weil es eine ungewohnte Umgebung ist, wir dann Licht anmachen. Damit wir halt dann nicht stolpern. Wir haben ja schon gesagt, wir räumen die Gänge auf. Aber der Gang zur Toilette muss auch einmal geübt werden. Das heißt, also zu der Tagesroutine morgen, mittags, wenn wir uns dann mit dem Bettzimmer vertraut machen, übt einmal den blinden Gang zur Toilette, ohne dass ihr Licht anmachen müsst.
Mhm. Guter Tipp.
Ja, und der letzte Super-Tipp ist, hört nochmal die Folge Der perfekte Abend, weil alles, was wir zum guten Abend gelernt haben, gilt natürlich auch für einen guten Abend während des Urlaubes.
Ja, ich sehe die Leute schon in der Toskana sitzen und abends keinen Espresso bestellen. Ja, ja, Andreas, träum süß.
Ist das wirklich euer Ernst?
Endlich ausschlafen im Urlaub. Aber da möchte ich nochmal alle lieben Eulen warnen. Wenn man dann aus dem Urlaub zurückkommt und immer ausschläft, hat man dann meistens als Eule seinen Schlafrhythmus so weit nach hinten geschoben, dass es dann wieder extrem schwerfällt, in den Arbeitsrhythmus zu kommen. Und dann macht man sich vieles von der guten Erholung wieder kaputt. Ja? Also, wir sind ja sowieso noch gerade mitten in der Zeitumstellung. Also, wenn man dann viel schlafen möchte im Urlaub, dann holt den Schlaf bitte nicht nur morgens nach, sondern geht auch abends so früh zu Bett, dass ihr auch was von dem Schlaf auch schon abends davon mal einkassieren könnt. Wenn man in den Urlaub fährt, am besten auch sofort mit Bewegen und moderatem Sport beginnen. Das aktiviert ja dann das positive Stresssystem und das hemmt dann ja auch, schnell krank zu werden.
Mhm, verstehe, super.
Wenn wir nicht gerade einen Jetlag verarbeiten müssen, fällt mir gerade ein.
Ah ja, bei Jetlag fällt sowas, dann lieber schonen und keinen Sport machen.
Dann lieber schonen, ja, glaube ich schon. Vielleicht also dann wirklich sehr moderat bewegen, spazieren, aber nicht echter Sport mit einem Jetlag.
Ich glaube, die meisten spüren ja sowieso, was ihnen gut tut. Man sollte jetzt nicht zu faul werden, aber so ein bisschen auch auf seinen Körper hören.
Ja, Michaela, das war die Folge zum Urlaub.
Ja, ganz toll. Ich freue mich schon. Und ich freue mich so, dass du da bald im Skiurlaub bist. Mensch, toll, toll, toll. Komm ja gesund wieder. Unsere Hörer freuen sich.
Mache ich. Wünsche dir eine schöne Woche.
Ich dir auch. Tschüss.
Tschüss.
Eine Produktion der VAL. Tonschnitt und unsere unermüdliche Gastgeberin Michaela von Eichberger. Redaktion und unser unnachgiebiger Experte Andreas Lange. Die Schlafversteher. Jede Woche neu und überall da, wo es Podcasts gibt.